Herzlich willkommen zum Podcast Digital Workplace Untold. Mein Name ist Sabine Kraus. Ich bin einer der Experten des Teams Digital Workplace bei BARC. In der Folge heute sprechen wir über elektronische Signaturen. Dazu darf ich meinen Kollegen Dr. Martin Böhn begrüßen. Martin ist ein anerkannter Experte für den digitalen Arbeitsplatz. Er hat die Abteilung und Marke Digital Workplace bei BARC aufgebaut und etabliert. Seine Expertise erstreckt sich über ein breites Spektrum an Themen, die den zukunftsfähigen digitalen Arbeitsplatz betreffen. In seiner Rolle als Berater hat er bereits zahlreiche Unternehmen erfolgreich bei der Transformation ihrer Arbeitsumgebung unterstützt. Seine praktischen Erfahrungen aus diesen Projekten machen ihn zu einem gefragten Ansprechpartner in der Branche. Hallo Martin.
Hallo Sabine.
Und ganz besonders begrüße ich heute unseren Gast, Herr Rainer Berndt von Sionic Technology. Er bringt einen vielseitigen Hintergrund mit. Mit langjähriger Erfahrung in der IT-Branche startet er seine berufliche Laufbahn in der öffentlichen Verwaltung. Seine Karriere führte ihn von einer Landesanstalt für privaten Rundfunk zu einer Landesgesellschaft für Entwicklung und Wirtschaftsförderung. Mit einem doppelten akademischen Hintergrund in Wirtschaftswissenschaften und Jura wechselt er als zertifizierter SAP-Consultant in die IT-Branche. Seit ca. 15 Jahren arbeitet er im Bereich Dokumentenmanagement und verstärkt seit einigen Monaten das ICAF-Team der Sionic. Ein Schwerpunkt seiner Tätigkeit ist hier das Gebiet elektronische Signaturen. Ein herzliches Hallo, Herr Berndt.
Hallo.
Starten wir. Was genau sind denn digitale Signaturen und Siegel und wofür braucht man sowas überhaupt? Herr Berndt, können Sie uns da weiterhelfen?
Ja, digitale Signaturen sind ein ganz wichtiger Baustein der Digitalisierung, der Büroarbeit, der Verwaltungsarbeit, des Miteinanders auf digitalen Wegen. Das gibt schon seit vielen Jahren. Digitale Signaturen sind seit fast jetzt 2 Jahrzehnten schon möglich und nutzbar. Aber sie haben jetzt in der letzten Zeit doch nochmal frischen Wind bekommen. Es gibt also neue Impulse für die Nutzung. Das betrifft zum einen die gewerbliche Wirtschaft, aber auch und vor allem auch die öffentliche Verwaltung. Das liegt so an ein paar Umständen und gesetzlichen Rahmenbedingungen, auf die wir vielleicht später nochmal zu sprechen kommen.
Was man hier auch sieht, ist, dass natürlich das Thema schon relativ lange da ist, aber genau das, dass es so lange da ist, hat es auch an der einen oder anderen Stelle mittlerweile ein bisschen ausgebremst, weil es zu oft isoliert gesehen wurde. Man hat irgendwo noch so ein bisschen digitale Signatur reingemacht und dann haben wir also Organisationen gesehen, wo Prozesse angepasst wurden, um Lizenzkosten zu sparen. Also jetzt unterschreibt nur noch einer, weil man dann eben genau eine Signatur dann noch braucht und es wird alles umständlicher, es wird auch nicht schneller gemacht und genau dieses zusätzliche System, zusätzliche Oberfläche, muss ich den Prozess verbiegen und so weiter, hat einige abgeschreckt. Was man aber nicht vergessen darf, ist es einfach zwingend notwendig. Ich muss verlässlich arbeiten können. Und die Potenziale, die ich damit habe, mit einer wirklichen digitalen Signatur und digitalen Siegeln, die sind einfach enorm.
Klingt alles spannend, aber wie funktioniert jetzt digitales Signieren oder eine digitale Signatur und welche Abstufung gibt es bei der elektronischen Signatur? Könnt ihr da mehr erzählen?
Da gibt es sogar Vorgaben und Rechtsregelungen im europäischen Raum. So der Klassiker, den man da immer nennt, ist die sogenannte EIDAS-Verordnung, die schon vor vielen Jahren wiederum den rechtlichen Rahmen dafür gegeben hat, dass man in allen europäischen Ländern digitale oder sagen wir vielleicht besser elektronische Signaturen setzen kann. Also seit 2016 ist das in ganz Europa anerkannt, mit der Folge übrigens, dass man auch Signaturanbieter aus allen europäischen Ländern, mit denen dort akkreditiert sind, nutzen kann. Das ist ganz große Hilfe gewesen in der Umsetzung auch in Deutschland. Da gab es ja früher das Signaturgesetz, was dann sozusagen abgelöst wurde oder ergänzt und erweitert wurde durch diese europäische Verordnung. Und die gibt so ein bisschen vor, in welchen Kategorien man da denkt. Die Unterscheidung übrigens zwischen digital und elektronisch ist insofern ganz interessant, weil digitale Signaturen, das sind eigentlich alle irgendwie auf digitalen Dokumenten auffindbaren Kennzeichen, das eine Person unterschrieben hat. Das kann zum Beispiel auch so eine kleine PNG-Datei sein, die irgendwo in eine PDF gepastet wurde oder einfach die Signatur unter einer E-Mail. Aber das ist ja nicht das, was wir wollen. Die EIDAS will ja eine Rechtsverbindlichkeit. Sie will wirklich eine transparente, rechtssichere Unterschrift, die immer Hinweis darauf gibt, dass das Dokument integer ist, also wirklich unverfälscht Und zum anderen, dass die Person, die da ausgewiesen wird, die da als unterschreibende Person sichtbar ist, dass sie es auch wirklich war. Und deswegen geht man in der Unterscheidung in eigentlich drei Kategorien vor. Das eine sind die sogenannten einfachen Signaturen. Das ist ein relativ niedriger Beweiswert, den man da platzieren kann. Das ist, wenn man so will, die Textform nach dem deutschen bürgerlichen Gesetzbuch. Und da wird auch die Identität nicht geprüft, aber sie ist schon irgendwo mit dem Dokument verknüpft, nicht? Es gibt da einen Connect zusammen. Was man aber sinnvollerweise einsetzt, und da kommen wir dann sozusagen in die technischen Umsetzungen, die wir nachher besprechen, das sind die sogenannten fortgeschrittenen elektronischen Signaturen. Hier ist die Beweiskraft schon erheblich höher. Das sind dann Dokumente, die digital prozessabgesichert mit irgendeinem kryptografischen Verfahren versehen werden. Da gibt es also eine Bestätigung dessen, dass es wirklich unverfälscht dieses Dokument ist, was dann am Ende mit einer Unterschrift versehen wird. Und die Identität, diese kann man bei einer fortgeschrittenen elektronischen Signatur auch etwas absichern. Man kann zum Beispiel eine Ein-Faktor-Authentifizierung versehen, indem man jemanden bittet, fortgeschrittene elektronisch zu signieren durch eine Zusendung via E-Mail, sodass das dann über diese E-Mail in eine Signaturplattform abspringt. Man kann das ergänzen um Zwei-Faktor-Authentifizierungen. Also es ist schon eine recht hohe Beweiskraft, wenn man so signiert. Und die Königsklasse der Signaturen, das ist die qualifizierte elektronische Signatur mit einem sehr hohen Beweiswert. Sie ersetzt nach dem Gesetz auch die Schriftform. Und diese Form der qualifizierten elektronischen Signatur, die setzt schon einiges voraus. Da muss vorher die Identität geprüft werden durch einen autorisierten Anbieter, einen sogenannten Vertrauensdienst. Und man kann dann seine Signatur absetzen über verschiedene Verfahren. Das geht von lokalen Signaturkarten über Software-Token, die man bekommt von einem Provider, bis hin zu Fernsignaturen. Und das ist die modernere Variante, also der Nutzung von Plattformen, die diese kryptografische Sicherheit über das Internet und bestimmte Verfahren absichern. Das sind so die drei Klassiker, die einfache, die fortgeschrittene und die qualifizierte elektronische Signatur.
Da sieht man, dass es natürlich auch genau diese Unterscheidung gibt, weil sie ja auch bis jetzt schon im Leben gibt. Es gibt ja heute Dinge, die ich einfach nur abhake, und dann gibt es Dinge, wo ich schon eine Unterschrift leisten muss, die man erkennen sollte. Also da gibt es viele schöne Beispiele. Ich werde immer ganz nervös, wenn ich Verträge sehe, die keine Seitenzahlen haben und keine Überschriftennummern, aber die neuen Kapitel immer auf einer neuen Seite aufgehen, was eben gerade schon genannt wurde. Die Signatur sagt nicht nur, dass ich es bin, sondern auch, dass das Dokument nicht verändert wurde. Also man kann mir nicht eine Seite reinschreiben, die ich eigentlich unterschreiben sollte oder nicht unterschrieben habe, solche Dinge. Was wir auch sehen, ist, dass einfach in Papierprozessen extrem viel unterschrieben wird, ohne dass jemand weiß, warum es gemacht wird. Also es gab eine Analyse mal in der Stadt Würzburg, da wurden alle Formulare angeschaut und mehr als die Hälfte hatten deswegen ein Unterschriftsfeld, weil ein Formular nun mal ein Unterschriftsfeld hat und ein Datumsfeld. Das gehört einfach dazu, aber es gab nirgendwo eine Vorschrift, deswegen das untergemacht werden musste. Und der letzte Fall, den wir aus der Praxis kennen, da hat sich mal ein Wirtschaftsprüfer groß aufgeregt, weil so viel unterschrieben wurde, händisch, dass die Unterschriften sich angeglichen haben. Also ob das Müller oder Meier war nicht erkennbar, weil es war ein Haken und dann ein Strich, weil es eben schnell gehen musste. Und damit ist natürlich auch diese Beweiskraft stark angegriffen. Wichtig ist die richtige Lösung für den richtigen Anwendungsfall und es dann eben wirklich abzusichern, dass ich beide Ebenen habe, die Identität der Person und auch die wirkliche Verlässlichkeit des Inhalts. Im praktischen Einsatz, sie wird immer wertvoll sein, aber sie braucht einfach den Kontext aus diesen Prozessen.
Ja, das war ein ganz wichtiger Hinweis darauf, dass man ja unterscheiden muss. Bei digitalen oder besser elektronischen Signaturen ist es eben mehr wert und mehr in dieser Absicherung als nur diese optische Wahrnehmung eines Zeichens. Also diese sogenannte sichtbare Signatur, dieses visuelle Zeichen, das ist ja nur ein Teil der elektronischen Signatur. Das ist, wenn man so will, sogar der eher unwichtigere. Man platziert halt nur so ein Abbild einer Signatur, einer Unterschrift, um dieser Gewohnheit nachzukommen, ne, dass man eben unterschrieben hat. Das Wichtige dabei ist aber eben das Kryptografische, was in diese Datei hineingegeben wird. Nicht? Das ist also ein Verfahren, was einen Hash-Wert erzeugt auf diesem Dokument. Und auf dieser dieser Eindeutigkeit dieses Dokuments, in genau dieser Variante, in dieser Dateiform, beruht eben die eigentliche Beweiswerterhaltung einer elektronischen Signatur. Also es sind immer zwei Teile. Das eine ist diese kryptografische Absicherung, diese Kapselung dieser Datei und dann das aufgebrachte visuelle Element, in der Regel halt eine Unterschrift, übrigens aber auch eine Paraffe. Das ist ja auch das Schöne an den digitalen Signaturen. Ich muss ja die nicht nur einsetzen, wenn ich am Ende unterzeichne, also wenn der Geschäftsführer sozusagen den Vertrag abzeichnet, sondern in verschiedenen Schritten, zum Beispiel eines Workflows, kann ich auch vorsehen, dass zum Beispiel die Rechtsabteilung auf jeder dieser Seiten eine Paraffe setzt. Und auch diese Paraffe kann dann etwa die Form und die Qualität einer fortgeschrittenen elektronischen Signatur haben. Auf jedem Blatt dieses Dokumentes und eben auch in die Datei eingebunden, kryptografisch abgesichert, sodass ich den Beweiswert auch hinterher habe, dass etwa eine Rechtsabteilung jede einzelne Seite paraffiert hat. Also ganz viele Formen der Abstufung, der Sicherstellung von Rechtswirksamkeit und Rechtssicherheit.
Es ist ein bisschen schon angeklungen, was unsere Hörer bestimmt am meisten interessiert, neben dem, was ist es überhaupt, wie setzt man das denn um in einem Projekt? Wie verbindet man beispielsweise Geschäftsprozesse mit digitalen Signaturen in der Praxis?
Ein Ansatz wie bei allen Digitalisierungsprojekten ist, es muss einfach gut nutzbar sein. Und das wäre das, was ich vorhin schon mal angesprochen habe. Bestehende Lösungen waren teilweise so absolut isoliert und getrennt, dass man sozusagen den Geschäftsprozess gemacht hat, wie er bisher war. Und dann ging es an den einen, der die Signaturkarte hatte. Wo natürlich dann, es würde länger, die Beweiskraft ist auch sehr seltsam, wenn dann eine Person signiert, obwohl man eigentlich ganz andere Unterschriftregeln hat und so weiter. Und immer die Herausforderung, wie muss ich es machen und so weiter. Heute gibt es wirklich schöne, einfach nutzbare, sichere Werkzeuge. Da habe ich einen klaren Absprungpunkt, ich bleibe aber in meinem Prozess, wenn ich darunter eine gute Prozessplattform habe, die eben auch diesen Rücksprung wieder erlaubt. Und was hier ja auch wichtig ist, ich muss das ja immer dran sehen, dass diese Rechtssicherheit ja ein Teilbereich ist von meinem gesamten Geschäftsprozess. Das heißt, die Leute machen den Geschäftsprozess ja, um ein Ziel zu erreichen. Und die Rechtssicherheit ist eine Rahmenbedingung. Das heißt, typischerweise geht es darum, was möchten sie eigentlich machen? Wir machen ja die klassischen Überlegungen, brauche ich dafür Akten, Workflows, Ähnliches? Und dann an der richtigen Stelle die Signaturkomponenten mit reinzubringen. Deswegen muss ich, um das wirklich umzusetzen, mir anschauen, welche Prozesse brauchen das? Wo kann ich es mir auch sparen? Also welche Prozesse werden einfach durch klassisch bestätigt, indem ich auf einen Button klicke und damit wird es im Workflow-Protokoll vermerkt, das ist ausreichend. Da, wo ich es brauche, muss ich darauf achten, dass es gut integriert ist und dass ich dann eben auch in der Rechtssicherheit diesen zusätzlichen Mehrwert habe, wie es gerade schon mit dabei war, dass ich eben auch als Mitarbeiter sehe, okay, der Kollege hat da schon drüber geschaut. Das heißt, ich bin auch in meiner Entscheidung, in meiner fachlichen Entscheidung viel selbstbewusster und freier, weil ich weiß, die Rechtskollegen haben schon drüber geschaut, weil ich es jetzt eben durch all diese Mittel direkt mit erkennen kann. Und damit habe ich die Signatur als Vorteil auf der fachlichen und auf der rechtlichen Seite.
Ja, das ist absolut richtig. Zeigt auch den Mehrwert, den man einbinden kann, wenn man eben diese Kombination zwischen einem Dokumentenmanagementsystem und diesen Signaturplattformen wählt. Die Plattformen an sich geben ja schon immer Hinweis darauf, welche Signatur-Workflows dort durchgeführt wurden. Also in der Regel erhalte ich bei den großen Anbietern solcher Fernsignaturen ja neben dem signierten Dokument auch eine Art Workflow-Protokoll, ein Ablaufprotokoll, wo ich sehe, wer wann signiert hat. Ich bekomme in der Regel bei den großen, guten Anbietern auch ein Validierungsprotokoll, in dem sichtbar wird, dass eine wirklich wirksame Signatur mit den entsprechenden Absicherungen über die Vertrauensdienste platziert worden ist. Was aber den echten Mehrwert bringt in Kombination mit einem Dokumentenmanagementsystem, ist eben diese Verbindung, dieses Herausgehen aus einem Dokumentenmanagementsystem, aus einem Workflow-basierten Dokumentenprozess hin in die Signatur und wieder zurück. Weil das ist genau das, was jetzt in Zukunft immer wichtiger werden wird, sowohl in der öffentlichen Verwaltung als auch in der gewerblichen Wirtschaft, dass ich nämlich den gesamten Prozess von der Dokumentenerstellung bis hin zu dem Zeitpunkt, wo ich mir vielleicht schon eine Freigabe hole, im Workflow-System des Dokumentenmanagementsystems einholen kann. Das heißt, ich kann den gesamten Prozess, den gesamten Arbeitsprozess eigentlich verbinden und hole mir nur diese kryptografische Sicherheit, diese Rechtssicherheit für das Signieren an sich über die Fernsignaturplattform, habe aber alle anderen Arbeitsschritte schon im System selbst auch erfasst. Dergestalt etwa, und das ist dann jetzt ein kleines Beispiel, dass ich, nachdem ich einen Vertragsentwurf erstellt habe, dann in meinem DMS mit Workflow-Integration die einzelnen Abläufe darstelle. Das kann zum Beispiel sein, dass manche Personen dieses Dokument erstmal nur zur Ansicht bekommen, reine Kenntnisnahme, ohne irgendeine Aktion durchführen zu müssen. Ich kann dieser Person in dem DMS-basierten Workflow erlauben, noch weitere Dokumente hinzuzufügen, etwa für das Verständnis des Unterschriftsprozesses, und kann so mehrere Stationen anlegen, designen und an irgendeiner Stelle dieses jetzt sehr unternehmensspezifischen Workflows kann ich dann sagen, und jetzt kann ein Mitarbeiter in den Signaturprozess abspringen, kann ihm also erlauben, dort einen Signaturvorgang über die Fernsignaturprozess anzufordern, einzubringen und zurückzuspielen in den DMS-basierten Workflow. Das heißt, wenn ich das beides geschickt und compliant miteinander verbinde, erweitere ich das Spektrum der Möglichkeiten des Einsatzes von Fernsignaturplattformen ganz enorm. Das heißt, ich bekomme mehr Prozesssicherheit, mehr Transparenz, kann mit sofort einsetzbaren Fernsignaturplattformen arbeiten und die einbinden und das Ganze betriebsspezifisch, datenschutzkonform und auch betriebsratskonform, wenn es da auch Auflagen gibt. Das heißt, ich habe die gesamte Range der Compliance-Anforderungen in der Hand und kann sie so gestalten, wie das eben für das Haus nötig ist.
Absolut, weil damit haben wir natürlich dann auch eine höhere Qualität als rein auf dem Papier. Das haben wir in Projekten immer wieder. Da ist die Unterschrift Meier drunter. Wenn es Frau Meier unterschrieben hat, müsste sie eigentlich in Bereich A sein. Hätten wir jetzt eigentlich im anderen Bereich reingebracht. Auf Papier habe ich genau diesen Kontext eben nicht. Und mit den genau den genannten Möglichkeiten habe ich den. Hier hat jemand unterschrieben, weil es ein Vertretungsfall war. Hier hat jemand unterschrieben, weil es einen Stellenwechsel gab oder ähnliches. Das heißt, ich kann viel, viel mehr erkennen und habe damit eben die Compliance-Themen als auch den fachlichen Nutzen in den Prozessen einfach mit reingebracht. Und das ist so ein klassischer Hebel, wo wir eben mit reingehen können. Ihr müsst euch keine Gedanken mehr machen über die Nachweisbarkeit. Und hier für diese Fälle gibt es auch noch zwei Vorteile wirklich fürs tägliche Arbeiten. Man hat genau dieses, ja, eines meiner Lieblingsworte, eben genau diesen Kontext, dass ich direkt mit reinschauen kann. Ich habe alles zusammen, eben auch die Bündelung von Informationen. Das heißt, wenn ich auf einer höheren Ebene signiere, was sind eigentlich Anhänge, sind die direkt mit dabei und so weiter, ist ja auch immer mal ein Streitfall, ob das mit reinkam. Und wie vorhin schon erwähnt, es ist wirklich spannend, wie viele interne Prozesse verbessert werden, dadurch, dass die Leute lesen können, wer eigentlich unterschrieben hat. Das haben wir immer wieder als einen solchen Hebel, weil gerade in den Organisationen, wo so massenhaft unterschrieben wird, also der Abteilungsleiter hat 250 Schreiben jeden Morgen auf den Tisch, das hält keiner durch mit einer leserlichen Unterschrift. Dementsprechend kann man jetzt eben auch wirklich schön diese Sachen unterscheiden. Und das sind eben Vorteile, dass ich sowohl die externen vertraglich-gesetzlichen Richtlinien, die internen Handlungsrichtlinien als auch die fachliche Arbeit direkt unterstützen kann.
Ja, und Sie haben auch ein wichtiges Stichwort genannt, nämlich der Kontext, der unternehmensspezifische Kontext. Der Klassiker in der nicht ganz korrekten oder jedenfalls zweifelhaften Anwendung von Fernsignaturen ist ja der, darf die Person das überhaupt? Also wer bekommt überhaupt Zugriff? Und wenn ich es eben integriere in den Kontext einer unternehmensspezifischen Unterschriftsrichtlinie, dann kann ich ja in dem DMS-System aus dem Workflow heraus sagen, nur diese Personengruppe mit der und der Zeichnungsbefugnis darf überhaupt den Absprung über einen technischen User hinein in die Fernsignaturplattform bedienen. Also ich kann sozusagen auch das ganze Berechtigungswesen wirklich unternehmensspezifisch ausprägen. Das ist ein ganz großer Vorteil gegenüber der isolierten Nutzung solcher Fernsignaturplattformen.
Schauen wir doch noch einmal konkret auf die Vorteile in den Projekten. Wie können Unternehmen, öffentlich organisierte auch und auch die einzelnen Anwender davon profitieren?
Unternehmen können vor allen Dingen immer dann sehr gut profitieren, wenn sie schon mit DMS-Systemen arbeiten. Also wenn sie schon die gesamte Workflow-Steuerung, die dokumentenspezifischen Abläufe über solch ein System beherrschen. Dann gilt es ja nur noch, an den entsprechenden Stellen mit den entsprechenden Designs und Controls eine Signaturplattform anzubinden. Das geht, wenn man sich der Schnittstellentechnologie bedient, die wir etwa in unserem Hause, der Sionic, dort entwickelt haben, wirklich sehr schnell. Das ist ein kurzes Update, ein Einspielen einer App oder einer Funktionalität, die es dann sofort ermöglicht, auf einen übrigens auch beliebigen Fernsignaturanbieter abzuspringen, sprich den einzubinden in das DMS-System. Das ist für uns als Yonic auch sehr wichtig, dass wir eben nicht anbietergebunden sind, sondern wirklich offen. Das muss ein DMS-System heutzutage ermöglichen, dass man sich der ja mittlerweile sehr breiten Spektrums von Anbietern wirklich bedienen kann. Das kann sein, dass es aus preislichen Gründen mal einen Wechsel gibt. Es kann sein, dass das funktionale Gründe hat. Im öffentlich-rechtlichen Bereich formiert sich ja sozusagen gerade die Anbietersphäre da momentan. Das heißt, man hat da ganz tolle neue Optionen und diese Offenheit gegenüber der Verbindung zwischen DMS und Signaturanbieter, die ist, glaube ich, ganz entscheidend und bringt viele Vorteile für ein Unternehmen. Es bindet sich eben nicht auf ewig auf eine bestimmte Konstellation, sondern kann nach einer gewissen Zeit, aus welchen Gründen auch immer, dann eben da einen Neuansatz wählen.
Hat damit einfach eine gewisse Stabilität in den Prozessen. Also zum einen, wie vorhin schon erwähnt, ich muss die Prozesse nicht verbiegen, um irgendwie eine Signatur reinzubringen. Aber dadurch, dass diese Offenheit eben da ist, kann ich kontinuierliche Prozessverbesserungen machen und ähnliches und das losgelöst von einem Drittanbieter, den ich eventuell austauschen kann. Die Sachen, die schon genannt wurden, bessere Nachweisbarkeit, geringe Durchlaufzeiten und so weiter, das sind natürlich alles Vorteile, die damit reinkommen. Aber wie schon erwähnt, durch diese Verbindung, also gerade diese Sachen, die immer wieder genannt werden bei geringeren Durchlaufzeiten, geringere Kosten durch Porto, Arbeitszeit und so weiter, das sind ja typischerweise Prozessthemen. Dass ich mir eben spare, irgendwo einen Medienbruch zu machen, das auszudrucken, in die Wiedervorlagemappe zu machen, die Unterschrift wieder einzuscannen und so weiter. Das meiste löse ich ja genau durch diesen Workflow und den Workflow reiche ich an, um die Möglichkeit der rechtsverbindlichen Unterschrift, dass ich eben hier mit elektronischen Signaturen arbeiten kann. Aber wenn ich dann eben auf solche Punkte komme mit, Moment mal, warum machen wir eigentlich ein 6-Augen-Prinzip? 4 Augen würde auch reichen. Oder wir verändern unsere Prozessgrenze von 8.000 Euro auf 10.000 Euro. Muss ich eben nicht an mehreren Stellen angreifen, sondern mein Prozess an der einen Stelle und die Signaturkomponente an der anderen Stelle, darauf muss man auf jeden Fall achten. Und wenn das nicht geht, dann habe ich ein klares Problem. Und da sehen wir also auch viel Murks im Markt, muss man sagen, wo dann teilweise Workflows gebaut werden, wo irgendwelche Metadaten dann an die Signatur-Engine weitergegeben werden, die sie dann in irgendwelche anderen Sachen geschoben wird. Also ein Signaturanbieter als Middleware würde ich definitiv nicht empfehlen. Und ganz viele komische Dinge, wo man wirklich dann das Gefühl hat, da wackelt ja eher dann der Schwanz mit dem Hund. Das auf jeden Fall vermeiden. Ich kann das nur unterstreichen. Stabile Prozesse, Offenheit gegenüber dem System, was man braucht. Und natürlich klar segmentieren, wo brauche ich welche Art der Rechtssicherheit.
Apropos Murks vermeiden, habt ihr Tipps und Tricks für unsere Hörer, wie sie am besten vorgehen sollten?
Sicherlich ist es sehr gut, so einen Soll-Prozess zu definieren, ihn aufzuzeichnen und dann so Dinge wie Berechtigungswesen oder auch Wertgrenzen einzurichten, das wirklich so festzulegen, dass es BPMN-konform wirklich umgesetzt werden kann in einem Workflow. Das macht man ja sinnvollerweise auf DMS-Workflow-Seiten. Wenn das einmal eingerichtet ist, etwa, das war übrigens ein sehr schönes Beispiel, Herr Böhn, gerade, ne? Es kann ja sein, dass wenn ein Vertrag einen Wert von X Euro übersteigt, eben nicht mehr die Berechtigung zur Signatur, also zur Unterschrift bei A liegt, sondern dann wechselt auf B. Das kann ich ja wunderbar in einem im Prozessbetrieb genauso definieren. Und dann weiß das System automatisch, dass sie jetzt eben einen anderen Adressaten, ne, dieses Workflow-Schritts adressiert. Und wenn ich das einmal designt habe, dann gibt es übrigens auch Studien der Bitkom, welchen Zeitgewinn und welchen Transparenzgewinn man da erreicht. Man geht ja davon aus, dass ein Unterschriftprozess mit 2 bis 4 Unterschriften, wenn er klassisch per Post losgeschickt wird, irgendwas zwischen 5 und 10 Werktagen benötigt, wenn es händisch unterschrieben werden soll. Wenn das Ganze per E-Mail geht, dann ist es manchmal mit Weiterleitungsnotwendigkeiten und Vertretungssituationen und so weiter so, dass die Studie sagt, es sind dann zwischen 1 und 2 Werktagen Minimum. Dann in der Regel übrigens bekommt man auch nur dann diese, sag mal, einfachen elektronischen Signaturen, wenn sie überhaupt als solche qualifiziert werden, weil es eben nur eine E-Mail-Signatur ist. Also das, was man sowieso in der E-Mail hat oder so ein reingepastetes PNG, ne, als Faksimile der eigenen Unterschrift. Wenn man dagegen den Prozess designt hat und wirklich der Ablauf klar ist und compliant durchgeführt werden kann, dann sagen die Studien, dass man innerhalb von wenigen Minuten, also etwas zwischen 5 und 10 Minuten, einen kompletten Unterschriftsprozess durchbekommen kann, wenn alle Adressaten auch wirklich sozusagen wissen, dass jetzt dieser Unterschriftsprozess gestartet ist. Und das funktioniert national, international. Also wir haben selber auch Prozesse designt, die wirklich Übersee spezifisch dann gingen. Und wenn man das in die Zeiten legt, in denen zum Beispiel in den USA auch wirklich gearbeitet wird, dann ist das wirklich in Minutenschnelle rechtskonform bei Nutzung von qualifiziert elektronischen Signaturen wirklich absolut rechtssicher abgeschlossen, dieses Rechtsgeschäft. Und das ist ein ganz enormer Vorteil.
Absolut. Also es muss klar sein, das ist Teil der Digitalisierungsstrategie, aber damit auch der Prozessverbesserungsstrategie. Ich habe die Vorteile, die direkt aus dem Unterschriftslauf kommen, aber typischerweise auch noch die parallelen Sachen, also die Klassiker, die wir haben, Papierformular wird 5-mal unterschrieben. Die Prozessanalyse zeigt, 2 Leute geben es wirklich frei, 3 haben es zur Kenntnis. Jetzt nehme ich schon mal die 3 raus in den parallelen Kenntnisnahmeprozess und die beiden, die ich jetzt wirklich noch drin habe, die unterstütze ich digital. Und so haben wir ganz viele Stellschrauben, die mit reinkommen, um hier diese Verbesserung mit reinzubringen und da Schritt für Schritt eins nach dem anderen umsetzen. Das erste ist typischerweise etwas, wo es noch leichte Berührungsängste gibt. Also was muss ich denn da machen und was bedeutet das jetzt? Und wenn ich da jetzt draufklicke, also jetzt hafte ich ja dafür, ja, das hätten sie früher auch gemacht, indem sie es unterschrieben haben. Da muss ich typischerweise noch 2, 3 Dinge noch mal erklären. Aber ab dann flutscht es durch, weil die Technologie eben einfach gut nutzbar ist und man jetzt wirklich auch wieder fachlich entscheiden kann. Da ist das, was wir vorhin schon gesagt haben, eben der Prozess kann da relativ einfach rausgehen. Das heißt, ich denke jetzt auf einmal auch über den Prozess nach und nicht mehr über die Werkzeuge zur digitalen Signatur. Ich kann also ganz anders argumentieren und deswegen beim Einführen immer über inhaltliche Argumente kommen. Und da haben wir also wirklich eine sehr hohe Erfolgsrate, dass die Leute es schnell akzeptieren und auch schnell verstehen, was mache ich hier eigentlich gerade, weswegen bin ich mit dabei. Und deswegen gibt es da auch kaum irgendwelche Akzeptanzprobleme.
Ja, und sehr vorteilhaft ist es eben, wenn man diesen Prozess einmal festlegt, sich auch im Voraus Gedanken zu machen, welches Signaturlevel benötige ich auf welcher Stufe. Also das ist eine ganze Bandbreite von Einsatzmöglichkeiten, von bloßen reinen Angeboten in einem Angebotsprozess oder im Bieterprozess in der öffentlichen Verwaltung bis hin zum Vertragswesen, mit Abschlusserfordernis für Verträge, die ein besonders hohes Signaturlevel erfordern. Das ist ganz wichtig. Und in dem Zusammenhang vielleicht auch noch ein kleiner, ich will nicht sagen eine Neuigkeit, aber eine Chance, die sich jetzt insbesondere für die öffentliche Verwaltung seit Anfang des Jahres nochmal ergeben hat. Wir haben ja vorhin kurz unterschieden zwischen diesen 3 Signaturleveln. Was es schon länger gibt, aber jetzt einen frischen Wind bekommen hat, ist das Thema elektronische Siegel, also qualifiziert elektronische Siegel. Seit Anfang des Jahres 2024 ist das Verwaltungsverfahrensgesetz geändert worden. Und das hat jetzt nochmal ausdrücklich das hervorgehoben und betont, was es schon seit längerem in der EIDAS-Verordnung gibt, aber in Deutschland nie so richtig wahrgenommen wurde oder nicht ernst genommen wurde. Ja? Aber spätestens seit dieser Änderung ist sowohl für die öffentliche Verwaltung, aber auch zunehmend für die gewerbliche Wirtschaft diese Chance sichtbar, mit qualifiziert elektronischen Siegeln 2 Vorteile zu erreichen. Das eine ist ein großer Kostenvorteil, weil dieses Siegel schaffe ich, wenn man so will, nur einmal an. Und zum anderen ist es in Prozessen universal einsetzbar. Der Vorteil übrigens dieser elektronischen Siegel ist, dass nicht mehr eine einzelne Person, also eine individualisierbare Person, diese Signatur absetzt, sondern das Unternehmen an sich. Das muss man sich vielleicht im behördlichen Kontext vorstellen wie ein Behördensiegel. Wenn ich zum Beispiel eine Baugenehmigung erhalte, ist mir ja letztlich fast gleichgültig, welche Person aus dem Bauamt das unterzeichnet hat. Wichtig für mich ist, dass der Behördenstempel drauf ist und ich weiß, das ist eine wirksame Baugenehmigung. Genauso kann es auch im gewerblichen Kontext schon ausreichen, wenn ich weiß, das kommt von der juristischen Person XY. Damit hat das sozusagen die Rechtskraft einer schriftformersetzenden Signatur. Und das eröffnet übrigens sowohl im Prozessdesign als auch im gesamten Kostenmanagement nochmal ganz neue Vorteile. Deswegen war uns als Sionic auch wirklich wichtig, in dieser jetzt neu aufgelegten Schnittstelle zur Nutzung elektronischer Signaturen auch dieses Thema der elektronischen Siegel mit einzubinden. Ich glaube, da geben sich noch ganz gute Opportunitäten und es gibt auch schon erste Anfragen von großen Unternehmen, die da ganz interessiert hinschauen, einfach auch dieser Kostenthematik wegen, weil wir wissen alle, große, sehr bekannte Signaturplattformen kosten auch sehr viel, sind schon echte Kostenfaktoren in Unternehmen mit vielen tausend Mitarbeitern. Und wenn man eben diesen Dreh noch hinbekommt über diese elektronischen Siegel mit der gleichen Rechtswirksamkeit und Rechtssicherheit, spart man wirklich viele, viele tausend Euro pro Jahr, nicht? Und das einzubinden in so ein Prozessdesign, das ist nochmal eine ganz neue Opportunität.
Definitiv, definitiv. Herr Bernd Martin, wollt ihr einen abschließenden Gedanken mit unseren Hörern teilen? Jetzt am Ende der Podcast-Folge.
Ja, also ich würde vorschlagen, einfach mal aktuell schauen, was der Markt hergibt. Es hat sich wirklich ein bisschen was getan. Es gibt sehr gute europäisch platzierte Signaturanbieter mittlerweile. Man muss nicht nur nach Übersee schauen. Es lohnt, den Blick nach Europa zu richten und auch insbesondere nach Deutschland. Da gibt es wirklich seit Jahren bewährte Anbieter, mit denen wir auch kooperieren. Das sind die, von denen ich vorhin sprach, dass wir die modular einbinden können, je nach Kundenwunsch. Das ist, glaube ich, wichtig. Preise vergleichen, Opportunitäten mal schauen, welche Vorteile das in so einem Prozessdesign bringt, wenn man sich für den Anbieter A oder B entscheidet. Also da würde ich eine Offenheit, würde ich empfehlen. Ja, das wäre so mein erster Input.
Wichtig ist, sich wirklich anzuschauen, was man braucht. Viele denken noch in Schwarz-Weiß, nach dem Motto, wir müssen jeden Prozess digital signieren oder aber wir kommen drumherum. Beides ist absolut falsch. Man kann viele Sachen durch die Workflow-Mittel lösen, gerade interne Freigaben und so weiter. Aber wenn es rechtssicher und verbindlich ist, aufgrund interner Vorgaben, vertraglicher Vorgaben oder gesetzlicher Vorgaben, dann brauche ich. Und dann muss man sich einfach trauen, gute Lösungen einzufordern. Das heißt, ich brauche eine gute Plattform, die das unterstützt, dann brauche ich einen guten Signaturanbieter, der mir das auch bietet, zu einem vernünftigen Kosten-Nutzen-Verhältnis, damit ich hier einfach sichere Prozesse habe. Und das darf man einfach nicht vergessen. Wenn irgendjemand Angst hat, dass der digitale Prozess nicht mehr sicher ist, wird er nicht gelebt. Und wegen einer falsch eingerichteten Signatur ein gesamtes Digitalisierungsprojekt zu gefährden, das sollte man auf jeden Fall lassen. Und natürlich sollte man es umgekehrt auch lassen, sich angreifbar zu machen. Wirklich schauen, wo geht's hin und dann einfach mal loslegen.
Damit können wir, denke ich, unsere Folge beenden. Vielen Dank, Herr Bernd, Martin, dass ihr mit dabei wart. Euer Wissen und die praxisnahen Tipps zu E-Signaturen und Softwarelösungen waren bestimmt äußerst hilfreich für unsere Hörer. Für alle Zuhörer, die sich weiter über das Thema austauschen möchten, stehen unser Team Digital Workplace bei Bark und natürlich Herr Bernd von Sionic Technology gerne bestimmt über LinkedIn und Details auch über unsere Webseiten zur Verfügung. Ein herzlicher Dank an alle, die zugehört haben. Wir freuen uns darauf, euch in der nächsten Folge Digital Workplace Untold wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin.